Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, ein symbolisch wichtiges Datum, 80 Jahre Befreiung von Auschwitz, 80 Jahre dann Befreiung vom Nationalsozialismus in Europa, ein Freudentag nach einer Trauerphase des Zivilisationsbruchs, des schrecklichsten Ereignisses, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was ist das für ein Tag für Sie selbst, der ja aus so einer Familie kommt, aus einer Holocaust-Familie?
Was ist auch für mich als zweite Generation an Trauer, auch Lebensschaden, an Unglück, an Traumatisierung hervorgerufen hat. Und für meine Generation ist in vielen Büchern, in vielen Filmen mittlerweile auch beschrieben worden. Ich habe das selbst in meinem Buch Fremd beschrieben. Was es für meine Eltern und die überlebenden Generationen hervorgebracht hat, ist eigentlich in einem Satz zu beschreiben. Der traumatische Moment dieser Vernichtung, die in allen Familien Spuren hinterlassen hat, vor allen Dingen in Osteuropa, aber auch, wie wir wissen, in Westeuropa durch die Kollaboration, die Bereitschaft der Holländer, der Franzosen, die Juden auszusetzen, war eine lebenslange Erfahrung. Und die Freude, die Sie beschreiben, ist bei den Überlebenden natürlich eine Freude, in Anführungsstrichen, dass sie überlebt haben, aber sie haben dann ihr ganzes Leben nur noch überlebt und kaum mehr gelebt. Die Freude hat aber auch sehr viele Wolken. Man muss sich nach 80 Jahren Befreiung von Auschwitz die Frage stellen, hat denn die Zivilisation, die europäische, wie aber auch andere Demokratien, aus Auschwitz was gelernt? Der Ansatz der Reflexionen der 50er und 60er Jahre waren ja entweder Überlebende oder Menschen, die als Nichtjuden nie verstrickt waren. Die Tätergeneration in Deutschland, in Österreich, aber auch in den anderen Ländern, die verwickelt waren, haben diese Selbstreflexion verweigert. In großen Teilen, mit vielen Ausnahmen, aber verweigert. Strukturell sowieso. Institutionell erst recht. Wir sehen erst in den 80er, 90er Jahren, Anfang der 2000er, wie institutionelle Verstrickungen durch Forschung aufgedeckt werden. Wir erleben in Holland jetzt diesen ganz großen Diskussionsbedarf, weil die Kollaborateure gelistet werden, öffentlich. Wir wissen aus Frankreich, wie lange es gedauert hat. Und ich meine, es war ein großer Teil Frankreichs, der sich eigentlich den Nazis angeschlossen hat. Wie lange das gedauert hat, bis der erste Präsident gesagt hat, wir haben Verantwortung. In Deutschland und Österreich selbst ist es nicht anders. Warum ich das erwähne, ist, weil ich jetzt noch einmal betonen muss, hat man aus Auschwitz gelernt, wenn man sich die politische Großwetterlage anschaut, nämlich dass rechtsextremistische Parteien mit dem Gedankengut des Nationalismus, des Rassismus, des Judenhasses, der Exklusivität, der Bestimmungsherrschaft, wer ist eigentlich ein Mensch, wieder seit langem über die Unterschiedlichkeit der Wertigkeit und der Gleichheit von Menschen spricht. Also die Menschenrechte, wie wir sie nach 1945 auch aufgrund von Auschwitz neu bestimmt haben. Die UN ist deswegen gegründet worden. Die Menschenrechtscharta der UN, die Europäische Menschenrechtscharta, all das sind Ergebnisse aus der Befreiung von Auschwitz, weil dort eben in der Symbolik der Mensch, den wir als Nichtmenschen bestimmen, das war der Nazi-Gedanke, der rassistische, selbst den Namen verloren hat, nur noch eine Nummer war und in der Tat zum Vergasen freigegeben war. Ich erinnere mich, dass das Schlimmste, was ich bei meinem ersten Besuch in Auschwitz in Birkenau erlebt habe, da gibt es so einen kleinen Teich und der ist dunkel. Und ich habe damals gefragt, wieso ist der Teich dunkel? Und dann sagte mir der mich begleitende Herr, da liegt Asche am Boden. Und wenn man sich überlegt, wie, ob das jetzt in Österreich ganz aktuell ist mit einer Hardcore-rechtsextremistischen Partei, die auch die Nostalgie des Nationalsozialismus mittriggert, Volkskanzler-Kittel, ein Begriff von Adolf Hitler. Wenn man sich Le Pen anschaut in Frankreich, wenn man sich die AfD in Deutschland anschaut, sehen wir, dass diese Parteien eine Wiederbelebung, und zwar eine Machtwiederbelebung haben, wo man sich die Frage stellen muss, ob die demokratischen Parteien, die ja nach Auschwitz versprochen haben, wir haben aus diesem Zivilisationsbruch gelernt, nie wieder, das a priori des Menschen, das nie mehr angezweifelt werden darf. Hannah Arendt sagt, das Recht, Rechte zu haben, das ist auch in der Europäischen Menschenrechtscharta so gegeben. Das Verbot zu diskriminieren ist ja nicht nur ein jüdisches Thema, es ist ein Thema von queeren Leuten, von Frauen, von schwarzen Menschen, von Roma und Sinti, also Menschen mit Einschränkungen, physischer und psychischer Einschränkungen. Das betrifft ein großen Teil von Bevölkerung und in pluralen Wanderungsgesellschaften erst recht, ich will es auch ansprechen, Islamophobie und Ähnliches, hat mittlerweile wieder staatlich, demokratisch gewählte Regierungsbeteiligung, auch Regierungsspitzen. Und wenn ich dann zurückschaue auf 80 Jahre Auschwitz und Sie mich fragen, Glück, dann ist das ein äußerst getrübtes Glück.
Es wird große Gedenkfeierlichkeiten geben. Es ist ein politisch aufgeladenes Datum, weil die Rote Armee hat Auschwitz befreit. In diesem Jahr ist noch fragwürdig, ob der israelische Ministerpräsident wird teilnehmen können. Und viele andere politische Aspekte werden reinspielen, diese Feierlichkeiten. Dieses Auschwitz, das in jeder Dekade wieder anders konnotiert ist in der Gedenkkultur, das immer wieder verpolitisiert wurde, das fast schon zu einem touristischen Ort geworden ist. Was soll dieses Auschwitz in Zukunft denn sein?
Also ich habe selbst an den 10-jährigen Gedenkstunden teilnehmen dürfen mit dem deutschen Bundespräsidenten Herzog und Ähnliches. Mein Gott, so viele Sonntagsreden, die ich dort erlebt habe, so viel Heuchelei, wenn man dann weiß, wie diese ganzen Länder, die dort sich repräsentieren, ihre Demokratien und auch die Menschenrechte schützen und pflegen, das tut schon weh. Und aus jüdischer Sicht tut es furchtbar weh. Ich muss es nochmal betonen, die Lebensqualität, jüdisches Leben ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das bedeutet, dass die Lehren aus Auschwitz strukturell, nicht in der Sonntagsrede, strukturell in den Gesellschaften nicht übersetzt wurden. Der Judenhass ist ein sehr spezifischer Rassismus und hat mit den anderen insofern nichts zu tun, als er eine kulturelle Erinnerungskultur hat, die 2000 Jahre alt ist und die von einer wesentlichen kulturell-religiösen Macht, nämlich den Kirchen, nicht nur in Europa besonders, sondern auch exportiert durch Missionare in der ganzen Welt hinterlassen hat, aber in Europa besonders. Und wenn man sich betrachtet, wie der Rechtsextremismus und sein Judenhass einerseits Hochkonjunktur hat. Wenn man aber auch betrachtet, wie die demokratischen Parteien mit diesem Rechtsextremismus umgehen bisher, aber auch zum Beispiel mit dem islamistischen Antisemitismus umgehen, dann muss man sich die Frage stellen, und das halte ich dann doch für einen essentiellen Gedanken nach Auschwitz. Wissen Sie, Auschwitz ist der Endpunkt der Gewalt. Und wer sich dann angeschaut hat, was in Auschwitz passiert und nur ein bisschen menschliche Empathie hat, muss davon entsetzt sein. Aber der Endpunkt der Gewalt und seine Bekämpfung ist wohlfeil. Der Endpunkt ist das Ergebnis von vielen Anfangspunkten der Gewalt, die mit einer anderen Dosierung, mit einer viel größeren gesellschaftlichen Akzeptanz für diesen Anfangspunkt in die Gesellschaft ihr Gift trotzdem einflößen lässt. Und der Satz während den Anfängen ist eigentlich die essentielle Lehre. Es gibt einen Anfang. Und schon der nächste Anfang ist eigentlich auch kein Anfang mehr gedanklich. Das ist ein Gedankenfehler. Es gibt einmal einen Anfang und danach ist es kein Anfang. Und dieses während dem Anfang und nicht während den Anfängen ist in der europäischen, aber auch in der sonstigen Zivilisationskultur nach Auschwitz nicht ausreichend umgesetzt worden, sonst wären wir ja nicht, wo wir heute sind. So gesehen ist übrigens auch das, worüber wir diskutieren, natürlich gerade in Auschwitz, was die Opfer angeht, ein primär jüdisches Thema. Ich möchte trotzdem erwähnen, die Roma und Sinti sind genauso ein rassistisches Thema gewesen. Von Homosexualität und anderen gar keine Rede. Aber wenn wir in der Gegenwart heute zurückreflektieren, können wir, glaube ich, sagen, der Umgang mit den Minderheiten in der Demokratie und erst recht mit der jüdischen ist das Thermometer des Zustandes der Demokratie. Und ich würde schon sagen, dass die Demokratie ein sehr hohes Fiebergrade hat und kurz vor der Überweisung auf die Intensivstation gehört. Und der Messpunkt ist der pseudo-legitimierte Judenhass, der einerseits aus dem Rechtsextremismus kommt und andererseits aus dem Islamismus, der in den europäischen Gesellschaften ein Teil der muslimischen Gesellschaft repräsentiert, und des Linksextremismus. Und die Fantasieübertragung auf den Staat Israel, und da geht es nicht um Regierungskritik, sondern um Vernichtungsfantasien, ist ein mittlerweile nicht scheinbar bewältigbares Problem. Also ich glaube, dass die Demokratien in Gefahr sind. Und wenn die Demokratie in Gefahr ist, dann ist es für Minderheiten höchste Zeit, sehr sensibel darüber nachzudenken, wie ihr Leben auch in der nächsten Generation weitergeht. Und es gibt ein Erstrecht für das Judentum.
Wer hätte es gedacht nach Auschwitz, dass es eine Auschwitz-Leugnung, eine Relativierung des Holocausts gibt? Es wird wahrscheinlich das letzte große Gedenkjubiläum sein, an dem die Zeitzeugen noch anwesend sein werden. Die Zeitzeugenschaft war aber so wichtig, auch im Beweis der Falsifizierung dieses Zivilisationsbruchs. Wenn diese Menschen nicht mehr da sind, wenn jetzt alles historisiert wird, wenn durch die sozialen, digitalen Medien die Konspiration und die Leugnung des Holocaust sich nochmals verschärft, was wird mit der Erinnerung, was wird mit der Bildungsfrage passieren?
So wichtig es war, dass die jüdischen Zeitzeugen, also die Opfer, Zeugnis abgelegt haben, so war es letztendlich nicht ausreichend, um die fundamentalen Strukturen für die nächsten Generationen in der Zeitzeugenschaft aufdecken zu können. Es hätten die Täter und Täterinnen Zeugnis ablegen müssen, denn sie waren die Zeugen eben des Anfangs, der nicht abgewehrt wurde, und der nächsten Schritte, die nicht abgewehrt wurden. Man kann es ja rückwärts deklinieren. Die ganzen Eisenbahnschaffner und Lokomotivführer, die in Anführungsstrichen ihre jüdische Menschenware nach Auschwitz und die anderen KZ gebracht haben, haben doch gemerkt, dass sie niemanden mehr zurückholen. Sie sind Zeugen. Die Menschen, die Nürnberger Rassengesetze verfasst haben, Wannsee-Konferenz. Aber die Massen haben es doch erlebt bei der Bücherverbrennung. Die Massen haben es erlebt vor allen Dingen am 9. November, als die Synagogen, Gotteshäuser abgebrannt wurden in jedem Dorf. Die Massen haben übrigens auch in Polen erlebt, wenn man jetzt nicht Auschwitz nimmt, was eine Enklave war, aber wenn man nach Majdanek geht, da sind die Leute durch Lublin gelaufen, die dann verbrannt wurden. Was ich also sagen will, ist, diese Zeugen haben nicht Zeugnis abgelegt, aber sie sind eigentlich für uns auch historisch, was man lernen kann, die Zeugen, dass wenn man am Anfang nicht widerspricht, man sich auch mit verstrickt. Und wir sind doch heute die Zeugen unserer Zeit. Und wenn man die letzten 30, 40 Jahre nimmt und sieht, was an antisemitischen Gewalttaten oder geistige Brandstiftung stattgefunden hat, aber man kann es doch erweitern, auch wirklich an rassistischen Dingen, die in diesem Europa und in dieser Welt stattgefunden haben, die Demokratien sind, dann muss man feststellen, dass bereits in den letzten Jahrzehnten davon nicht genug repräsentiert ist, was man hätte machen können. Zweitens, Holocaustleugnung. Sehen Sie, auch da, bereits kurz nach dem Krieg gab es den Versuch mit Begriffen wie die Stunde Null, wenn nicht zu leugnen, so jedenfalls abzuspalten. Stunde Null, eine ridikulose Gerichts- und Geschichtsformel, als ob es eine Minute Minus gibt. Geschichte ist fluid, war der Versuch zu sagen, also gut, jetzt gibt es die Bundesrepublik, jetzt gibt es die neue Zeit, was war, war. Nein, was war, wirkt nach. Der Versuch also der Verdrängung, der Abkopplung war schon immer da. Und übrigens, nicht umsonst hat ein führender Psychoanalytiker aus der Hebrew University mal gesagt, die Deutschen werden uns Juden nie verzeihen, dass die Deutschen Auschwitz bauen mussten. Also die Umkehr Täter und Opfer war auch immer ein Versuch der Abwehr. Die deutsche Gesellschaft, die teilweise ihre Bombardierung auf Dresden vergleichen wollten als das größte Unrecht, das ihnen angetan wurde. Es ist eine furchtbare Bombardierung gewesen, keine Frage. Zivilisten sind getötet worden, aber wer hat den Krieg begonnen? Also wer ist die Ursache auch für Dresden? Dasselbe gilt auch für diese vielen Menschen, die dann fliehen mussten. Das ist alles menschliches Leid, aber Ursache und Wirkung ist entscheidend, Opfer und Täter ist entscheidend. Und das steigert sich in eine neue Version, wo immer offensiver und aggressiver, das ist in den 90er Jahren besonders stark aufgetreten, von Menschen, auch Historiker, die dann anfingen zu sagen, Auschwitz hat es nie gegeben. Es ist die Lüge des, in Anführungsstrichen, Weltjudentums, schlechtes Gewissen. Sie wollen Geld, wie immer, so sind die Juden, so ihre Erzählungen aus dieser Welt herausquetschen. Sie wollen ihre Macht durch Schuldgefühle steigern. Interessant ist, es gab ja diese Historikerdebatte sowohl der Relativierung, was ist Auschwitz im Vergleich auch zu dem, was in Russland passiert ist, im Anfang des 20. Jahrhunderts, bis hin eben zur Leugnung. Interessant ist, dass dieser Gedanke trotzdem immer mehr Raum geschaffen hat. Und Sie haben vollkommen recht. Wir haben jetzt, wo insgesamt die Historisierung stattfinden wird, ja nicht nur dieses Problem. Nach einer Untersuchung der Körberstiftung weiß knapp die Hälfte der Jugend unter 20 Jahren nicht mal mehr, was Auschwitz ist. Das heißt, wer nicht weiß, was Auschwitz ist, kann über Auschwitz nicht nachdenken. Dem kann man aber auch alles in den sozialen Medien jetzt über Auschwitz erzählen. Und das ist eigentlich das Kernproblem. Nun sind wir sogar in Deutschland und es ist so. Was erst in Nigeria, was erst in auch einem Land wie Kanada, wo wiederum auch eigene historische Fehlleistungen diskutiert werden müssen. Also die Hoffnung, die man nach 1945 hatte, dass Auschwitz ein Narrativ für das Ergebnis einer verunmenschlichten Betrachtung der Menschen darstellt. Dieses, was man dort erlebt hat, gleichzeitig, nachdem man dann doch die Befreiung erreichen konnte, als das Narrativ für die Optimierung und Maximierung von Menschenrechten übersetzt, die scheint mir 80 Jahre danach nicht in Erfüllung gegangen zu sein, wie man es sich gewünscht haben müsste.
In Europa gab es 6000 Konzentrationslager, Arbeitslager, Gefangenenlager, also eine Unmenge an jeder Ecke. Es geht mit Auschwitz ja nicht nur um einen Ort, sondern um viele Orte. Was erwarten Sie sich, soll mit all diesen Orten geschehen, wenn man dort ab und zu Besuch ist, auch in Bergen-Belsen, in Dachau und so weiter in Deutschland? Dann sieht man ja wahnsinnig viele Schulklassen, die dahin gehen. Es ist ja nicht so, dass es ignoriert wird. Die nächsten Generationen versuchen ja damit etwas zu tun, aufzuarbeiten und dennoch scheiden wir immer wieder neu. Was erwarten Sie, dass mit diesen Gedenkorten gemacht wird und wie Länder, Politik damit umgehen?
In Ihrer Frage stehen zwei wichtige Aspekte. Ja, ich bin natürlich auch Optimist. Es sind Millionen Menschen, die nach der Befreiung von Auschwitz in der ganzen Welt, aber auch vor allen Dingen in Deutschland, dann doch ihre Hausaufgaben gemacht haben und doch eine Demokratie vertreten und repräsentieren, die daraus gelernt. Zweitens, eine wichtige Information, die Sie gegeben haben, ist, wir sprechen dauernd über die Vernichtungslager und viele Deutsche haben sich exkulpiert und gesagt, das war doch nicht in Deutschland, woher sollte ich das wissen? Aber es gab tausende Konzentrationen und Arbeitslager. Sowohl diese Konzentrations- und Arbeitslager waren alle angesiedelt in der Nähe von Städten oder in den Städten. Dachau liegt ein Katzensprung von München, Sachsenhausen, das KZ, ein Katzensprung von Berlin. Das heißt, Millionen Menschen haben gesehen, und das war auch Alltag, wie ihre jüdischen Bürger und Mitbürger, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen beispielsweise, dann durch die Straßen ihrer Städte in Sammelpunkten zusammengepfercht wurden und verschwanden. Und dann gab es schon auch eine Antwort in den deutschen Reichsgebieten, dass sie in KZs verschwanden. Und das brachte keine Reaktion. Genau wie ja auch die Pogromnacht, also wo die Synagogen brannten, überall. Ich meine, selbst in Dörfern es ja eben nicht die große Reaktion gab. Wir wissen heute aus der Geschichtsforschung, dass Hitler und seine Kerngruppe sich die Frage gestellt hat, wann reagiert eigentlich die Bevölkerung? Ab wie lange macht sie mit? Und gerade die Pogromnacht war so ein Moment, wo man getestet hat, regt das die deutsche Population wirklich auf? Reagieren die darauf? Und gesehen hat, nein. Im Großen und Ganzen, nein. Zuschauen, mitmachen oder wegschauen. Wenn man das nochmal analysiert, merkt man das in Ihrer Frage, muss man heute sich das auch aus der Perspektive betrachten, also nicht nur der Vernichtungslage, sondern der Lage, dass eine sehr wichtige Information ist für die junge Gesellschaft immer wieder. Nur, und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, wie übertragen wir, wenn Jugendliche in diese Lage Lager gehen, wenn Jugendliche sich mit Auschwitz beschäftigen, wie übertragen wir das für unser gegenwärtiges Verhalten, für unsere Ethik, für unsere Werte, für unsere Handlungsverpflichtungen? Das ist auch etwas, was wir in den letzten Jahrzehnten kaum gemacht haben, denn die Bedürftigkeit nach Verdrängung, der biologischen, persönlichen, familiären Verdrängung, war doch so groß, dass eine Beschäftigung daraus, auch in der Schule, auch und gerade in der Bildung, sich nicht so repräsentiert hat, wie es sich repräsentieren müsste. Und wie muss es sich repräsentieren? Wir brauchen einen strukturellen Demokratieunterricht von der Grundschule an. Und zwar nicht von Zeit zu Zeit, sondern mittlerweile als ein ganz wichtiges Fach kontinuierlich erzählt. Und im Rahmen der Demokratiegeschichte ist Auschwitz das Gegenüber. Und wer das Gegenüber sieht, müsste eigentlich in der Demokratie sich engagieren müssen wollen, weil, ich muss es nochmal betonen, es ist sehr schnell, dass man Menschen abwertet in unserem Alltag. Das müssen nicht nur Peer Groups sein. Und die Demokratie ist die Herausforderung, eigentlich ein Glücksmoment, sich den Menschen und die Welt anders vorzustellen. Nämlich als ein Schatz, der in der Begegnung zu einer unglaublichen bereichernden Funktion führt. Und auch da, weil man sofort das Gegenargument hören würde, ja, aber Menschen, die aus Diktaturen kommen, Menschen, 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 da ist es unsere Aufgabe, strahlend von der Erfahrung der Menschenrechte zu erzählen, um sie anzustecken. Wenn wir aber selbst nicht mehr dran glauben oder zweifeln, wie wollen wir sie anstecken?
Sie haben gesagt, Sie sind ein Optimist. Sie haben jetzt vieles ausgeleuchtet im Thema. Wir haben über Jahrzehnte nie wieder gesagt. Wir haben diesen Begriff in Frage gestellt und zum Schluss die Frage: In einem Europa, in dem das Völkische, das Dumpfe wieder stärker wird, ist es wirklich so, dass es nie wieder passieren kann?
Es wird immer, auch in dieser Welt, Vernichtung geben. Aber wenn man das jetzt nicht aus dem kurzen Blick eines kurzen Lebens denkt, sondern in der Evolution, dann bin ich überzeugt davon, dass die Renaissance des Demokratischen immer, immer Oberhand gewinnen wird. Vielleicht wird es in unserem Leben einen Zusammenbruch in Europa geben. Mein Gott. Vielleicht gibt es aber gleichzeitig in anderen Teilen dieser Welt einen Aufbau von Demokratien für die nächsten 30, 40, 50 Jahre. Stellen Sie sich doch bitte nochmal Europa vor. 45. Stellen Sie sich Deutschland vor. 30 Jahre später war aus einer der schlimmsten Kriegstreibergesellschaften und der Erfinder des Holocaust ein Staat geworden, der nun doch wirklich pazifistisch, zivilisationstheoretisch, demokratisch sich entwickelt hat. Wenn ich mir also 30 Jahre vorstelle in dieser Welt, in Ländern, in denen momentan Krieg, Bürgerkrieg und Diktatur herrscht, warum soll das anderswo nicht aufbrechen? Wenn man die Prognostik für Europa nimmt, und wir reden jetzt von der Europäischen Union, weil der Rest Europas ist immer noch in Diktaturen und in Gewaltsystemen, kann es sein, dass die Europäische Union und dieser demokratische Gedanke, der aus der Aufklärung 200 Jahre profitiert hat, einen Rückschlag erleidet. Aber als Mensch und als Individuum gebe ich deswegen doch die Idee nicht auf, sondern trage sie mit einem ganz kleinen Mosaiksteinchen, wo mein Name Michel Friedmann drunter steht, auf den Boden ein, damit vielleicht in 30 oder 40, 50 Jahren jemand diesen kleinen Stein und viele Millionen kleine Steine wieder aufgreift und sagt, da war doch mal was. Also selbst wenn man die größte pessimistische Perspektive einnimmt, dann kann man die Traurigkeit für sich selbst und ja, für die nächsten Generationen auch durchdeklinieren. Aber dass die Demokratie nicht immer wieder aufkommen wird und ob sie nicht eines Tages, was heute ja global noch nicht der Fall ist, die Mehrheitsstaatsform sein könnte. Wer, wenn nicht die Demokratie, soll die Zukunft sein? Menschen wollen frei sein.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.